Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 609 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, freue mich über jeden, der wieder dabei ist, auch wenn ich es kaum mitbekomme, wer dabei ist, aber doch, ab und zu höre ich oder lese ich ja auch mal von den Zuhörern. Letztens schrieb mir einer, endlich wieder Montag, 20 Uhr. Viele Grüße an denjenigen, der das geschrieben hat. Und der ist unterwegs im Auto, freut sich dann auch immer, wenn er zuhören kann und darf. Ja, Audio wird durch Video wohl noch lange nicht verdrängt, weil auch wenn es möglich wäre und mit 5G sowieso, Live-Bilder in fahrende Mobile zu übertragen, wie auch immer die aussehen. So geht es natürlich so lange, bis unsere Autos wirklich eigenverantwortlich selbst chauffieren können. Immer noch nicht, denn wir müssen unsere Aufmerksamkeit, den Fokus unserer Aufmerksamkeit ja auf das Verkehrsgeschehen richten, damit wir die unperfekte Technologie überwachen können, die uns von einem Ort zum anderen bringen soll. Irgendwann werden die Maschinen das wohl von allein machen können. Wahrscheinlich auch besser als wir Menschen. Wenn ich mir ansehe, was da so auf den Straßen los ist, manchmal ist es ja der Wahnsinn. Meine Geschichte mit der Bank hat ja wohl viel Resonanz nach sich gezogen, zumindest auf der Seite der Zuhörer und Zuseher und der zugehörigen Rinnen. Ist sowieso irgend so was Blödes. Warum muss man eigentlich männliche und weibliche Sachen so voneinander trennen? Können wir nicht Menschen für alle sagen oder irgendeinen anderen unbelasteten Begriff, mit dem man alle Geschlechter ansprechen kann? Naja, ich kann es nicht und deswegen muss man irgendwelche Krücken dafür benutzen. Aber zurück zur Bank. Es gibt eine ganze Menge Leute, die wohl ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass die Bank tatsächlich ihre Kunden als reines geldbringendes Nutzvieh betrachtet und ansonsten macht, was sie will. Ob es Sinn oder Verstand hat, bleibt da in aller Regel komplett außen vor. Es gibt eine ganze Menge Tipps. Ich werde zwei davon jetzt mal ausprobieren, was man machen kann. Es war auch einer dabei, der hat geschrieben, dass er ja per PayPal spendet und ob das auch davon betroffen sei. Nein, natürlich nicht. Das Einzige, was da, vielleicht so ein ganz kleiner Wermutstropfen ist, PayPal kassiert natürlich von jeder Spende einen gewissen Betrag, einen Festbetrag und einen höhenabhängigen Betrag, also betragsabhängigen müsste man dann sagen. Und das ist der Nachteil von PayPal, ansonsten sehe ich keine Nachteile. Wobei, einer hat mir geschrieben, es gibt bei PayPal verschiedene Möglichkeiten zu überweisen. Ich kann also eine Rechnung bezahlen, irgendwas kaufen oder sonst was. Ich kann aber auch an Freunde und Familie etwas überweisen per PayPal. So, und wer mich also als Freund betrachtet und den CC2 als Freund betrachtet und sagt, das ist eine Überweisung an Familie und Freunde, dann ist es für beide Seiten kostenlos. Das macht PayPal. Ich weiß nicht, ob es illegitim ist. Wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen wäre, könnte man vielleicht sagen, na ja, das ist vielleicht nicht richtig. Aber wenn es ein freundschaftlicher Hinweis, ein Freundschaftsdienst ist, durch Spenden zu helfen, CC2 und CC2TV zu erhalten, dann ist es ja eine Freundschaft per Definition, wie es PayPal macht. Es sei jedem anheimgestellt, einfach mal zu schauen, wenn er mal wieder eine Spende an den CC2 überweisen will und das per PayPal macht, ob er dann für Freunde und Familie anklickt, denn dann wird von dem, was er spendet, auf meinem Konto, auf dem CC2-TV-Konto, nichts abgezogen. Der Betrag kommt 1:1 an. Jo, das war eigentlich so der Vorspruch Und jetzt kommen wir zu den Themen. Ich weiß ja nicht, wie viel ich diesmal schaffe, aber es sind wahrscheinlich doch einige, die auch interessant sind. Jedenfalls mich haben sie im Vorfeld sehr interessiert. Ich hoffe, euch, die ihr da alle zuhört, ebenso. Ich habe einen neuen Personalausweis gebraucht. Ich hatte mir zwar eigentlich vorgenommen, keinen mehr zu beantragen oder wie auch immer, denn warum muss ich den Geld ausgeben, um eine gesetzliche Vorgabe zu erfüllen? Irgendwo ist es ja absurd. Der Staat verlangt von mir, dass ich so ein Ding habe. Ich muss einen haben, ich muss ihn nicht mitführen. Ich kann den Polizisten sagen, nö, habe ich zu Hause, weiß ich nicht, liegt unterm Sofa oder was weiß ich was. Ist ja nicht strafbar. Er kann möglicherweise dann im Zweifelsfall mich mitnehmen zur Feststellung meiner Personalien. Deswegen wäre es ganz gut, so eine Plastikpappe dabei zu haben. Aber ich bin verpflichtet, so ein Ding zu haben, zu besitzen. Ausnahme sind irgendwelche Leute, die eingeschränkt sind, die sowieso nicht mehr vor die Tür gehen können, aus gesundheitlichen Altersgründen oder was auch immer. Aber jeder, der nicht eingeschränkt ist, der normal am Leben teilnimmt, ist verpflichtet, ein solches Teil zu besitzen, und er muss dafür auch noch Geld ausgeben, was ihm da zwangsweise aufoktroyiert wurde. Also habe ich gedacht, ich bin ja ein guter Staatsbürger, ich zahle ja auch meine Rundfunk- und Fernsehbeiträge, und dann muss ich eben auch meinen Personalausweisbeitrag zahlen. So, ich habe also so ein Ding bestellt. Tja, da ging es ja erstmal los. Ich muss ja ein Passbild haben, aber ich gehe doch nicht an irgendeinen Automaten und lass mich da knipsen oder sonst was, sondern das macht man natürlich zu Hause. Die technischen Möglichkeiten haben wir ja, ins Studio gegangen, vernünftig ausgeleuchtet, Bild gemacht, gut, ausgedruckt auf einem Tintenpisser mit hoher Qualität, alles super. Jetzt habe ich gesagt, warum eigentlich? Warum muss ich das Ding eigentlich ausdrücken? Warum muss ich eigentlich ein Bild mitbringen? Habe ich also angerufen bei der Personalausweisstelle, habe gesagt, du, kann ich das nicht auf dem USB-Stick mitbringen oder so? Und ihr könnt euch dann angucken, wie ihr es haben wollt und was. Nein, das geht nicht. Es muss ein Ausdruck sein. Es muss ein Druck sein. Ich dachte mir, gut, und wie kleben die das dann in den Personalausweis ein? Naja, egal. Also, ich habe es ausgedruckt auf DIN A4 Größe. Natürlich das Bild in der vorgegebenen Größe, aber eben auch eine DIN A4 Seite, weil so kleine Dinger kann mein Drucker nicht drucken. Die muss ich dann nach Zerlegen des Druckers irgendwo wieder rausholen, die Fitzelchen. Bin dahin marschiert. Ja. Also, zuerst mal wurde dieses Bild begutachtet. Und dann wurde gesagt, naja, ob das unserem System ausreicht, das weiß ich noch nicht. Ich habe bei mir gedacht, was meinen Sie jetzt eigentlich damit? Das war ein Bild vom einfarbigen Hintergrund, kontraststark, nicht verfälscht, exakt in die richtige Richtung geguckt und ohne Mütze und sonst was. Naja, ich habe gesagt, dann probier's doch mal, wenn du es nicht weißt. Also wurde erstmal eine große Schere gesucht. Ich habe gesagt, wieso denn jetzt irgendwie mit Schere oder so. Ja, das wurde ausgeschnitten aus dieser DIN A4-Geschichte. Dann wurde das aber nochmal mit einer speziellen Zange gestanzt. So, jetzt hat es die richtige Größe. Da habe ich gedacht, aha, jetzt geht's also los. Dann wurde es auf den Scanner gelegt. Dann wurde es gescannt mit einer Software, und die Software hat dann gesagt, oh ja, fein, der Rudolf gefällt mir, das Bild nehme ich. Da war ich ja schon erstmal etwas erstaunt und konnte nicht vermeiden zu sagen, sag mal, wie blöd ist denn das eigentlich? Auf dem Stick darf ich es nicht mitbringen, ich muss es ausdrucken, damit ihr es auf den Scanner legt und es dann wieder digitalisiert. Und ist das normal oder was? Ja, es ging nicht anders. Andere Möglichkeit gäbe es noch nicht. So viel zum Hightech-Industriestandort Deutschland. Digitalisierung und Internet ist immer noch für viele Behörden ein Fremdwort, wobei die Leute ja selbst das gar nicht anders können. Die kriegen ja per Software und auch per Hardware den Kram da auf den Schreibtisch genagelt und können nur machen, was die Maschine sagt. Wie in vielen Fällen. Nur denen wird das nicht bewusst, dass die Maschine sie letztendlich dominiert. Stell dir mal vor, alle in der Behörde würden sagen, den Scheiß machen wir nicht mehr. Komm, Stick rein, Malware-Überprüfung gemacht, Datei runtergeholt, entsprechend formatiert in die Software. Aber das wäre ja dann ein Hightech-Land und nicht Deutschland. Gut, also, war soweit alles klar. Fingerabdruck. Wollen Sie einen Fingerabdruck geben? Ich sage, ja, was habe ich denn davon? Was kann ich denn dann mehr? Was geht denn? Ja, nichts. Ich sage, ja, Moment mal. Warum soll ich einen Fingerabdruck da auf den Ausweis elektronisch vermerken lassen, wenn ich nichts davon habe? Kann ich dann irgendwo was einfacher, schneller übers... Nein, nein, das geht nicht. Aber die E-Perso-Funktion, die wird freigeschaltet. Ich sage, mit Fingerabdruck. Nein, nein, die wird generell freigeschaltet. Ich sage, das will ich aber nicht. Das heißt, dass man Daten, die auf dem Ausweis visuell erkennbar sind, auch alle irgendwo im Ausweis digital gespeichert hat, die dann wiederum verwendet werden können, um irgendwo irgendetwas zu machen. Ja, aber das geht nicht anders. Seit vergangenen Jahr müssen die freigeschaltet sein. Vorher war es wahlfrei, seit vergangenen Jahr müssen die freigeschaltet sein. Ich sage, und was kann ich dann damit? Ja, da gibt's eine Broschüre darüber. Ich sage, ja, sag doch mal, was habe ich denn davon? Das steht dann in der Broschüre. Ja. Ich sage, und wenn ich das nicht will? Wenn Sie den Ausweis dann bekommen haben, dann können Sie die einmalig wieder deaktivieren. Würden Sie die dann aber wieder aktivieren wollen, würde das wieder Geld kosten. Ich sage also, ihr zwingt mich irgend so einen verkorksten Mist, denn der Ausweis hat ja nur einen schlechten Ruf, weil ihr von Anfang an Scheiße gebaut habt. Und jetzt irgendwie so eine, naja, für mich unsichtbare Geschichte auf den Ausweis aufzuprägen, die ich für etwas verwenden kann, was ihr mir nicht sagen könnt, was ich mir irgendwo heraussuchen muss. Und wenn ich das nicht will, dann kann ich hinterher, wozu er mich jetzt gezwungen hat, die Sache wieder deaktivieren. Ist das richtig so? Ja. Ich sage, und wo ist das nächste Irrenhaus? Wir sind eine relativ kleine Gemeinde, da ist man auch freundlich zueinander, die können ja, wie gesagt, auch nichts dafür. Okay, also gewartet, irgendwann kam dann ein Brief, per Briefpost, nicht per Mail oder sonst was, nein, wir haben ja nun ihre Gebühren kassiert, also kann man auch richtig die Post losschicken, um Papier zu vertreiben. Ja, und dann kam dann irgendwas mit einer PIN und was weiß ich und mit Aufrubbeln und der neue Ausweis ist da und ich kann den abholen. Naja, bin ich also dahin. Dann musste ich dafür unterschreiben. Das war aber schon Hightech. Also ein kleines Tablett dahingelegt, auf dem konnte ich unterschreiben. Und dann wurde meine Unterschrift da irgendwie noch da reingebastelt und dann wurde gesagt, der Ausweis war fertig, also irgendwo in irgendeinem Antrag. Ich müsste nochmal unterschreiben. Ich sage, wieso, hat das erste Mal nicht geklappt? Nein, nein, wir haben jetzt hier für diesen Ausgabebeleg oder was auch immer, muss nochmal unterschrieben werden. Ich sage, sag mal, ist die Software so blöde, dass ich nicht meine erste Unterschrift tatsächlich auch für den zweiten Vorgang verwenden kann? Nee, das ging nicht. Ja, also nochmal unterschrieben. Ich hatte genügend Unterschriften dabei, war kein Problem. Habe dann mit voller Stolz meinen Ausweis angesehen, betrachtet, der mit diesen für mich unsichtbaren digitalen Daten, die ich, und das habe ich immer noch nicht rausbekommen, für irgendwas verwenden kann. Doch, Punkteabfragen in Flensburg, das geht damit. Ja, wie geht denn das damit? Ja, da muss ich entweder ein spezielles Ausweislesegerät haben, was ich wieder an meinen Computer anschließe und vom Computer aus und was weiß ich nicht alles. Und dann würde ich über diesen elektronischen, über diese E-Perso-Funktionalität dann identifiziert und meine Identität bestätigt. Und dann sind die Punkteverwalter in Flensburg so lieb und schicken mir dann eine Antwort. Jo, das ist natürlich eine großartige Geschichte. Meine Punkte haben sich zwar 20 Jahre nicht mehr geändert, aber ich kann sie ja jetzt abfragen. Das finde ich schon super. Viel mehr? Ja, viel mehr gibt's ja nicht. Also von wegen so Auto anmelden, abmelden, ummelden auf elektronische Art und Weise. Nee, das geht noch nicht. Das ist zwar alles geplant, es sollen für Deutschland 2500 verschiedene Verwaltungsleistungen etabliert werden, die ich da als Bürger in Anspruch nehmen kann. Aus den einigen Teilen kann ich zum Beispiel auf diese Art und Weise meine Schankerlaubnis, die ich nicht habe, nicht brauche, beantragen und bekommen. Aber mehr auch nicht. Also ich habe jetzt einen Ausweis. Ich kann das natürlich auch mit einer Applikation auf meinem Dattelfon machen. Dazu muss ich auch die PIN erstmal haben und aufrubbeln, die ich gar nicht haben wollte. Und dann kann ich mich gegenüber der App mit der PIN identifizieren. Und die sagt dann, ja, das ist die richtige. Jetzt lese mir den Ausweis über NFC. Und dann kann ich damit auch wieder die ganzen 2500 Dinge machen, wenn sie denn verfügbar wären. Ja, also eine großartige Geschichte. Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, dass diese verkorkste, eigentlich ist es ja üblich, dass in Deutschland von unseren Regierungen solche Sachen verkorkst werden, weil es von Anfang an zu kurz gedacht werden, Lobby getrieben sind oder sonst etwas. Und wenn die Bürger dann verprellt sind, dann kommt man eben nicht mehr damit. Du kannst das jetzt freiwillig freischalten lassen, sondern da wird zwangsweise freigeschaltet und man kann dann im Nachhinein widersprechen. So richtig, wie man das so macht, was, du willst das nicht, dann zwinge ich dir das auf. Kennen wir ja von vielen anderen Sachen. Ich meine, mal davon abgesehen, dass Deutschland ja sowieso so ein bisschen ein Sonderfall ist. Eine Nation, die alles das, was neu ist, erstmal verteufelt. Dass man vorsichtig ist, ist ja eine andere Geschichte. Aber wenn ich mir das überlege, dass diese Amazon und Google Quasselbüchsen, dass die einfach nur verteufelt werden. Ich meine, ich habe es oft genug gezeigt, nachgewiesen, gemessen, überprüft. Die übertragen nur dann, wenn sie angesprochen werden. Nein, es hält sich also von irgendwelchen Leuten, die, ich behaupte einfach mal, keine Ahnung haben, was wirklich auf den Datenleitungen geschieht, die dann nach draußen gehen, eine ja vorsätzliche Anti-Meinung zu solchen Sachen. Das sind Spione. Damit holst du die Spione ins Haus. Und so ist es ja mit allen anderen Sachen. Die arbeiten zwar mit Facebook, mit WhatsApp, die haben Windows und die haben Apple-Rechner, die werden also tagtäglich überwacht in allem, was sie tun. Die googeln ja auch, die nutzen ja keine Suchmaschine, die gehen auch in Google rein. Es werden Profile erstellt, bis zum geht nicht mehr, durchsichtiger kann keiner mehr sein. Diese multinationalen Konzerne kennen den Einzelnen besser als der Ehepartner. Nein, aber grundsätzlich wird erstmal das, was man ablehnen kann, wird abgelehnt. Kontra zu sein, das scheint modern zu sein. Aber okay, wir sehen es ja in anderen Sachen auch. Aber zu diesem Ausweis zurückzukommen. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn man mit dem Teil was anfangen könnte. Wenn ich mir das überlege, in Schweden sieht die Sache ganz, ganz anders aus. Da hat man eine Personalnummer und dann kann man mit seinem adäquaten Teil, dem Ausweis da, bei Banken, bei Behörden, bei Ärzten, überall kann man damit kommunizieren, kann sich damit identifizieren, kann damit tatsächlich Verträge schließen, Erklärungen abgeben und so weiter. In Schweden gibt man eine Steuererklärung per SMS ab. In Deutschland gar nicht denkbar. Ach ja, das war noch eine Geschichte. Steuererklärung kann ich jetzt mit dem Ausweis wirklich ganz einfach abgeben. Ich meine, im Moment ist es so, wenn ich die abgebe, da habe ich einen Code bekommen vom Finanzamt. Ich muss mich anmelden bei denen in ihrem Portal in Elster, muss diesen Code eingeben. Das ist ein recht kompliziertes Teil. Ich habe es mir mal angesehen. Das liegt als Datei auf meinem Rechner. So, und dann läuft es. Im anderen Fall müsste ich ein Lesegerät haben, weil mit meinem Dattelfall-Teil, weil ich keine Versorgung habe, kann ich im Haus nichts machen und Steuererklärung außer Haus abgeben, auf dem Berg nebenan. Ist ja nur ein bisschen blöde. So, und müsste dann mit diesem Lesegerät über meinen Computer, der möglicherweise Viren verseucht ist, ins Internet, also ne, es ist alles irgendwo krank. eine elektronische Patientenakte. Auch die wird in Schweden bereits flächendeckend eingesetzt. Bei uns hat man eine Karte, die man schon zweimal ausgetauscht hat, die nochmal ausgetauscht werden muss. Eine totale blöde Krücke, auf der sogar noch ein Bild drauf sein muss. Und ja, nichts funktioniert. Warum ist eigentlich auf meinem neuen Ausweis nicht vermerkt, welche Führerscheine ich habe, welche Fahrerlaubnisse ich habe, was ich darf? Warum steht denn das nicht einfach mit drauf? Warum muss ich den Führerschein vorzeigen und einen Ausweis eventuell vorzeigen? Das ist doch genauso blöd. Ein Ausweis würde doch reichen. Wenn der schon elektronisch gelesen werden kann, gebe ich den Polizisten, der geht an seinen Scanner und sagt, aha, ja, okay, alles klar. Da sagt man wegen Fälschungssicherheit. Die fragen doch sowieso über ihr Netzwerk nach, ob mein Ausweis oder mein Führerschein gültig ist. Entweder sie lesen das irgendjemanden vor, der in der Zentrale sitzt und es dann aufnimmt und in seinem Computer eintippt, oder sie sind modern, stecken es in ihr Lesegerät rein und fragen drahtlos nach. Warum muss ich denn einen Ausweis und so ein Ding haben? Gut. Lassen wir mal dahingestellt sein, Deutschland als Entwicklungsland in dieser Geschichte, zum Teil auch verursacht durch technologiefeindliche Bürger, die sicherlich ein Hemmschuh sind, ein großer, deutlicher Hemmschuh sind. Aber es ist eben so. Ich habe einen neuen Ausweis ohne Fingerabdruck, weil mir keiner erklären konnte, wofür der gut ist, und bin jetzt ganz stolz darauf. Er ist schön, er ist klein, er sieht nicht mehr so bescheiden aus wie dieses Dingen vorher, was ich da hatte. Habe ich immer noch, die haben jetzt nur eine Ecke ab, also haben mir den angepasst, haben mir wieder mitgegeben und gut ist. Der ist aber, der neue, nur ein paar Jahre gültig, dann muss er verlängert werden. Die meinen natürlich, die zeitliche Gültigkeitsdauer wird dann erweitert oder irgend sowas in dieser Richtung. Und dann werden wir mal sehen, ob ich nochmal so irgend so ein Ding haben werde, brauchen werde. Weil wir gerade dabei sind, für Experimente, ich wollte für die Sommersendung ein bisschen was vorbereiten, was mit Telefonie und so weiter zu tun hat, und brauchte mal wieder zwei SEM. Habe ich geguckt, was für meine Zwecke sinnvoll ist, und da war in einem der vier Buchstabenläden das Angebot, da konnte ich für 12,50 € so ein Ding da kaufen mit 10 € Guthaben drauf, das reicht dann wahrscheinlich für ewig für meine Zwecke. Also bin ich da gewesen, habe hier gekauft, wusste das seit vergangenen Jahr, dass ich mich ausweisen muss. Ich hatte ja einen neuen Ausweis, war ja kein Problem, wenn ich sowas kaufe. Aber an der Kasse hat keiner danach gefragt. Die haben mir bald die Tüten, die Päckchen gegeben. Ich habe bezahlt und das war's. Hat mich gewundert. Und dann habe ich geguckt, wie muss ich das denn jetzt machen? Denn die mussten ja aktiviert werden. Früher war es relativ einfach. Da hat man einfach im Internet irgendwo was eingetippt und fertig, und kurz darauf war das Ding freigeschaltet. So einfach geht's jetzt nicht mehr. Die Möglichkeit, die ich noch niemals genutzt hat, eine Video-Authentifizierung. Ich habe gedacht, okay, probieren wir das mal. Habe mein Tablet genommen, was ja über WLAN im Internet gehen konnte, habe dann die entsprechende Software-Applikation heruntergeladen. Und dann ging es los. Da musste ich also erstmal so ein paar Sachen eingeben mit Name und Anschrift und so weiter. Dann musste ich von dem Begleitschreiben zu dem neuen SEM eine ID eingeben, aber das wurde mir erleichtert, indem ein Barcode, der da drauf war, gescannt wurde. Okay, und danach ging dann noch so ein bisschen Gerödel hin und her. Dann musste ich als nächstes meinen neuen, schönen Ausweis scannen. Der mit den digitalen Daten darauf. Der, den ich normalerweise über mein Telefon lesen kann, um damit was zu machen. Der wurde gescannt, optisch gescannt. Also, habe ich gedacht, gut, wenn die das wollen, den aufs Sessel gelegt, Tablett da drüber, ja, 3, 4, 5 Mal, dann meinte das halt, ich soll ihn nun umdrehen und die Rückseite scannen. Und dann noch mal ein paar Mal. Und dann meinte die Software, naja, war wohl nix. Jetzt machen wir Fotos davon. Vielleicht werden die ja besser. Also das vorher war wo Videos. Die wollten die Bewegung auf meinem Ausweis erkennen, irgend sowas. Also Fotos gemacht. Von der Vorderseite paar Mal, von der Rückseite paar Mal. Auf meinem Display waren die gut, waren echt gut zu lesen. Aber die Software war nicht zufrieden, hat gemeint, also das sei immer noch nichts. Jetzt würde man mich mit einer Menschin verbinden. Ja, das war eine Menschin, deren Muttersprache war nicht natürlich Deutsch. Die kam wo irgendwo anders her. Einige Sachen habe ich gar nicht verstanden. Sie war auch im Bild ab und zu mal zu sehen. Und naja, dann hat sie gesagt, sie würde das jetzt mit mir gemeinsam machen, weil die Aufnahmen, das hätte alles nicht so funktioniert. Also, gleiche wieder. Tablett über den Ausweis gehalten. Näher ran, weiter weg, ein bisschen mehr Licht, ein bisschen heller, wieder näher ran. Gut, dann sagt sie, ja, das geht so. Dann drehen Sie ihn bitte mal um. Umgedreht, wieder näher ran, wieder, da ist klein, die ausstellende Behörde, die ist so klein geschrieben. Ja, können Sie mal näher rangehen? Nein, so ist es unscharf. Nein, das wackelt zu stark. Nein, das haben Sie gerne eine Tasse oder ein Glas, dass Sie Ihr Tablett dann da draufstellen können und den Ausweis dann daneben legen können. Ich sage, ja, sag mal, ich habe auf dem Sofa habe ich kein Glas, aber gut, ich habe dann irgendwas genommen, habe dann mein Tablett draufgelegt, dass es ruhig war und dann wieder Aufnahmen gemacht. Ging also auch nicht. Wir haben bestimmt 20 Minuten bis zu dem Zeitpunkt, bevor, als ich das erste Mal gestartet habe, um so ein blöde SEM freischalten zu können, gebraucht bis zu dem Punkt. Dann endlich, nachdem ich nochmal Licht gemacht hatte und mich ganz ruhig verhalten hatte und etwas höhere Schachtel genommen habe mit einem etwas größeren Abstand, ging das ganz plötzlich. Und so, dann hat sie die Kamera umgeschaltet, dann musste sie auch gucken, wie ich noch aussehe, ob das mit dem auf dem Ausweis funktioniert hat. Fand ich ja schon irgendwo dreist, einfach meine Kamera von der rückwärtigen auf die Vorderseite umzuschalten. Hat mich aber vorher gewarnt, ich hätte also noch weglaufen können. Ja, nachdem wir dann fertig waren, nach 20 Minuten, gut 20 Minuten, sagte sie so, sie würde das jetzt weitergeben zur Freischaltung. Knack, war die Verbindung weg. Einfach weg, nichts mehr, aus. Ich habe noch gewartet, ich habe gesagt, passiert da was? Nein, war einfach weg. Da habe ich gesagt, ja, du mich auch mal. Habe das Tablet ausgeschaltet, habe gesagt, was soll der Scheiß? Ich bringe die Karten zurück in den Vier-Buchstaben-Laden, die sollen, was weiß ich damit, ich höre auf, ich will das nicht mehr. Ja, ich bekam dann eine Nachricht per E-Mail, dass die Sache wohl nicht funktioniert hätte und man bittet mich dann um eine andere Möglichkeit. Entweder ich soll es nochmal versuchen und mit einige Tipps, was man da hätte besser machen können, oder ich sollte das Postident-Verfahren benutzen, das heißt mir beim Ausweis und irgend so einen Lappen, den ich von denen ausdrucken musste, dann in die Postfiliale gehen, um mich da anzustellen, zwischen 25 Leuten, die Pakete und Einschreiben aufgeben wollen, bis ich dran bin, und dann würden die eben die Daten von meinem Ausweis da übertragen oder in eine andere Aktivierungsstelle gehen. So, und im Süden des Landes, zu dem ich ja gehöre, zu diesem Süden, da hat die Vier-Buchstaben-Filiale die Aufgabe übernommen, im Norden nicht, nur im Süden. Die macht also all die guten Dinge da, zum Beispiel auch die Freischaltung der SEM. Also bin ich da nach Selters gefahren, in den Laden rein, habe gesagt, guckst du hier, habe ich hier gekauft vorgestern, der ganze Scheiß funktioniert nicht, die haben geschrieben, ich könnte das bei euch freischalten lassen, sagt die Kassiererin. Ja, Moment bitte, hat jemand gerufen. Er kam dann irgendwo aus der hinteren Ecke, nachdem er sich von seinen Kartons da befreit hatte, kam zu mir, sagte, hier der Herr und so, da und da, und kam zu mir, habe ich ihn gezeigt hier, sagte, ja, Moment bitte, hatte jemand anderen gerufen, einen Jüngeren. Er war wohl 40, vielleicht digital zu alt gesehen. Und der Jüngere, der dann kam, war vielleicht 25, guckte sich das an, sagte, ja, Moment bitte, ging ins Büro, holte ein Tablet, recht massiv, gelber Rand und so, und fing dann an, darauf rumzutippen. Hat dann irgendein NFC-Chip genommen, hat sich an dem Tablet wohl noch irgendwie selbst identifiziert und dann wollte er meinen Ausweis haben und dann hat er von meinem Ausweis da die Aufnahmen gemacht. Von der Vorderseite, von der Rückseite, Dann wollt ihr noch die PUC haben, die PUC 2. Wollte übrigens vorher die Tante da, mit der das nicht geklappt hat, das online zu machen, auch schon. Ja, da liegt natürlich PIN 1, PIN 2, PUC 1, PUC 2 liegt offen auf dem Schreiben da drauf. Da hat er dann auch eine Aufnahme davon gemacht und hat das dann, frage ich mich, ist das eigentlich normal? Haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Diese Daten zu verlangen, ich kann ja nicht nur die PUC da irgendwo hingeben, der wollte ja das Schreiben haben. Ich habe gedacht, gut, okay, die Karte ist sowieso nur zum Spielen, da will ich niemals irgendwas damit machen, von mir aus. Wir wollen die Sache mal zu Ende bringen. So, und hat er die dann eingegeben und dann musste ich irgendwo noch unterschreiben und was weiß ich nicht alles. So, und dann war irgendwann endlich fertig. Hat nicht so lange gedauert wie mein Eigenversuch zu Hause, aber so, und dann sagte er, ja, in 3 bis 4 Tagen ist die freigeschaltet. Ich sag, ach, geht aber schnell im digitalen Zeitalter. Hat er mich ein bisschen angegrinst und ist gegangen. Ja, am nächsten Tag konnte ich dann über diese Karte tatsächlich in das Mobilfunknetz eindringen und konnte da Sachen machen. So viel zu unserer digital hinterwäldlerischen Bananenrepublik, an der sicherlich noch viel verbessert werden könnte, wenn ich einen modernen E-Perso habe, auf dem meine Daten digital gespeichert sind, wenn auch ohne Fingerabdruck. Und ich könnte mich einfach damit ausweisen und sagen, hier, ich bin der, das habe ich da gekauft in dem Laden, bitte freischalten, jetzt hast du ja meine Daten, jetzt kannst du ja überwachen, wo ich rumlaufe mit meinem SEM und wem ich anrufe und sonst was. Aber noch nicht mal das geht. Es ist eigentlich traurig, es ist eine Schande, dass wir derart rückständig sind mit all diesen technologischen Möglichkeiten, die sich heute für uns alle bieten. Und wenn ich mir überlege, dass wohl nach Untersuchungen, seriösen Untersuchungen, in Deutschland etwa 400 Millionen Stunden pro Jahr von Menschen in Ämtern verbracht werden, weil sie dort irgendwelche Anträge stellen, irgendwelche Sachen machen müssen, die in irgendeiner Art noch hoheitlich sind, wie viel Zeit da verloren geht, wie viel Beamte da sitzen müssen oder zumindest Angestellte mit einem erhöhten Verantwortungsbereich, um das alles zu machen, was man von zu Hause mit einem E-Perso, wenn er denn vernünftig genutzt würde, ganz normal allein in jeder Ecke machen könnte, dann frage ich mich, was um alles in der Welt läuft hier schief bei uns. Es sind nicht nur die Bürger, die Technik ängstlich sind, sagen wir mal so, vielleicht nicht feindlich, aber zumindest ängstlich, die Daten dumm sind, weil sie überall beim Einkaufen mit ihren blöden Rabattkarten, den ganzen Kram da, alle Daten freiwillig von sich geben, um eines schnöden, billigen Vorteils willens, und auf der anderen Seite aber von Sachen, wo nachweislich nichts passiert, vor Angst in die Hose machen. Ist das das Deutschland, in dem ich leben möchte? Nein, ich möchte über diese Sachen reden. Ich möchte, dass jeder sich angegriffen fühlt von dem, was ich sage. Dass jeder darüber nachdenkt, verdammt nochmal, bin ich denn schizophren, dass ich zum Beispiel diese Amazon-Büchsen und die Google-Büchsen verdamme, verteufle, obwohl sie in vielen Bereichen hilfreich sein können und sind, aber auf der anderen Seite in vielen Geschäften und vielen Läden Daten und Datenspuren hinterlasse, mit denen ich durchsichtiger werde als Glas. Ja, kommen wir mal zu einem Thema, was immer wieder nachgefragt wird. Immer wenn ich etwas in diese Richtung angesprochen habe, bekam ich immer wieder die Aufforderung, tiefer einzusteigen, mehr zu machen, mehr zu erklären, öfter zu machen. Es geht um Quanten. Also nicht um eure Schweißfüße, sondern um Quantenverschränkungen, Quantenmechanik, Quantentheorie. Und es ist ja ein bisschen schwierig. Es ist ja ein sehr, sehr hochkomplexes, hochkompliziertes Thema. Das zu erklären, Ja, auch wenn ich ganz gern irgendwelche Dinge erkläre, aber das ist auch für mich nicht einfach. Zumal ich kein Quantenphysiker bin, zumal ich, sagen wir mal, in dieser Materie nicht so tief drin stecke, wie viele Leute, die da in dem Bereich forschen. Aber zumindest, weil es mich auch persönlich interessiert, kann ich so weit hineinsehen, um zu verstehen, wo die Grenzen sind, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie es funktioniert, das verstehe ich immer noch nicht. Ich habe mal versucht, das mathematisch nachzuvollziehen. Gut, die Formeln konnte ich nachvollziehen, aber der Verstand hat immer noch gefehlt. Aber lassen wir einfach mal darüber sprechen. Warum geht es da eigentlich um Dinge, die wir nicht greifen können? Wir sprechen über Quantencomputer, wir sprechen über Quantenverschlüsselung, wir sprechen über Quantenverschränkung. Und diese Quantenverschränkung, um die geht es, weil da auch so ein Geheimnis immer noch darum liegt, dass man möglicherweise eine Kommunikation über unendliche Entfernungen zeitlos aufbauen könnte. Das wäre eine Sache. Wenn wir heute eine Sonde zum Mars schicken, dann ist es nicht möglich, die fernzusteuern, weil das viel zu lange dauert. 20 Minuten Signal dahin, in der Zwischenzeit ist das Ding abgestürzt, hat schon 25 Mal gesagt, soll ich landen, soll ich nicht landen oder irgendwas. Geht also nicht, die müssen autark sein. Autarker als unsere Autos auf jeden Fall. Und wenn man also eine zeitlose Kommunikation erreichen könnte, wäre das natürlich irre. Aber um es gleich vorweg zu sagen, geht nicht. Obwohl es gibt Dinge, die quasi zeitlos funktionieren. Aber sprechen wir darüber. Quantenverschränkung. Sollten wir vielleicht erstmal sagen, ein Quant. Also nicht ein Quantum, sondern ein Quant. Das ist eigentlich jedes physikalische System, welches ein Verhalten, ein Quantenverhalten zeigt. Quantenverhalten, denken Sie an die Interferenz hinter einem Doppelspalt. Dieser Doppelspaltversuch ist ein deutliches Beispiel dafür, dass da etwas vor sich geht, was wir mit dem normalen Verstand erstmal nicht verstehen. Aber machen wir mal mit den Quanten weiter. Quanten sind also Elementarteilchen. Nicht nur Elementarteilchen, aber auch Elementarteilchen. Also jedes Teilchen, was wir uns vorstellen können, oder auch Gruppen, können wir als Quanten bezeichnen. Dieses Verhalten von diesen Quanten, das hat nichts mit unserer Realität zu tun, nichts mit unserer Körperlichkeit zu tun, sondern die Quantenmechanik, die versucht, viel besser als es die allgemeine Realitätstheorie könnte, vorherzusagen, wie sich so ein Quant verhält. Quanten kann man nicht sagen, wo sie sind, wann sie sind, wie sie sind, sondern wir können für Quanten nur eine Wahrscheinlichkeit definieren. Der Physiker sagt, durch das Quadrat einer Wahrscheinlichkeitswelle ist eine raumbezogene Aufenthaltswahrscheinlichkeit definierbar. Hört sich ein bisschen schwierig an, also sagt schon die ganze Sache. Es ist eben schwammig, es ist eine Wellenfunktion und auch Schrödingers Experiment mit der Katze, ob sie nun lebt oder tot ist, wo man erst herausbekommt, wenn man die Kiste öffnet, ob sie lebt oder tot ist, weil vorher beide Zustände gleichzeitig existieren oder die Dirac-Gleichung. Damit beschreibt man solche Sachen. Also Quanten können wir nicht sagen, wann sie, wo sie, wie sie sind, sondern sie sind. Wir können eine Wahrscheinlichkeit angeben, in deren Bereich sie sich bewegen, aber mehr auch nicht. Aber das wiederum ist keine Lokalität, kein Raum. Also man kann nicht sagen, dass Quanten irgendwo lokalisiert sind, sondern wir haben Beobachtungsergebnisse, die eigentlich unabhängig von einer Beobachtung existierende Wirklichkeit entsprechen. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Quanten sind nicht in unserer Wirklichkeit vorhanden, sondern wenn wir über Quantenmechanik, Quantentheorie sprechen, müssen wir das aus unserer Wirklichkeit herausgedacht sehen und die ganz normalen, realen Bezüge, die wir haben, die sind also hier nicht mehr gültig. So, diese Quanten, die wir nicht genau beschreiben können, die können miteinander verschränkt sein. So, und diese Verschränkung, das heißt, dass allein die Beobachtung des Zustands eines Quants ein anderes beeinflussen kann. Und das geschieht ohne jede Zeitverzögerung über die größten Entfernungen, die wir uns vorstellen können. So, und in Experimenten ist mittlerweile nachgewiesen worden, dass sich Paare, wobei Paare müssen nicht nur zwei sein, sondern es können auch größere Mengen von Quanten sein, die miteinander verschränkt sind. Also Protonen, Photonen, Elektronen, Atome, auch ganze Moleküle oder Atomwolken hat man schon experimentell miteinander verschränkt. Die können auf diese merkwürdige Art eine Verbindung eingehen. Diese Verschränkung. Ja, ursprünglich hat man eigentlich gedacht, dass diese Verschränkungen nicht lange haltbar seien, sondern nur im Mikrosekundenbereich. Mittlerweile weiß man, dass diese Verschränkungen auch deutlich länger haltbar sein können. Und viele Physiker meinen mittlerweile, dass diese Verschränkungen eine Folge eines Erhaltungssatzes sind. Ob es so ist, wurde, glaube ich, bisher noch nicht nachgewiesen. Man hat eine Menge Fortschritte gemacht. Aber gucken wir doch mal diese Verschränkung. Was bedeutet das nun? Quantenverschränkungen können nicht nur über Entfernung, sondern natürlich auch zur selben Zeit, am selben Ort, im selben Paar vorhanden sein. Und diese Verschränkungen können unterschiedliche Ausdrucksweisen, Arten, Formen haben. Diese Verschränkungen können auch diese Formen an andere Paare von Quanten übertragen werden, teleportiert werden, sagen manche Leute. Diese quantifizierbaren Größen, also die übertragen werden können, die in unterschiedlichen Mengen auftreten können, in unterschiedlichen Arten. Da hat man noch gar keine Einheit, wie man die beschreiben soll. Es gibt keine Einheit, wo man sagen kann, diese Verschränkung hat die Größe oder die Qualität, sondern wir wissen nur, es gibt Verschränkungen, es gibt unterschiedliche Verschränkungen. Wir können sie aber noch nicht mal benennen. Diese Verschränkungen scheinen Energie zu binden in irgendeiner Art und Weise. Die Energie, die gebunden wird, krümmt offensichtlich den Raum. Und zwar so, dass es zwischen den verschränkten Quanten, auch wenn sie weit voneinander entfernt sind, durch eine lokale Raumkrümmung keine Entfernung mehr besteht und deswegen auch keine Zeit vergeht, wenn sie eine Beeinflussung haben. Wie sieht es nun aus mit dieser Beeinflussung? Ich sagte schon, Quantenteleportation wird gesagt, wobei Teleportation eigentlich immer auf Materie bezogen ist. Aber hier geht es nicht um eine Materieportation, sondern nur von Zuständen eines Quantums auf ein anderes. Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein, sonst kommen wir in die Falle, dass man damit doch etwas übertragen könnte. Wenn ich ein Quant habe, welches mit dem anderen verschränkt ist, weiß ich nicht, welchen Zustand hat denn dieses einzelne Quant. Erst in dem Moment, wo ich es bestimme, wo ich es messe, nimmt es einen Zustand ein. Das heißt, das verschränkte Teilchen, welches auch einen abhängigen Zustand einnimmt, von dem Partnerteilchen oder von der Gruppe der Partnerteilchen, da weiß ich vorher auch nicht, welchen Zustand es hat. Das nimmt also auch nur, wenn ich das eine messe, dann plötzlich einen anderen Zustand ein. Und der wird mir im Grunde genommen ja bewusst, könnte man sagen. Das heißt, ich kann keine Informationen übertragen, weil ich weiß nicht, welchen Zustand mein Quant hier auf meinem Schreibtisch hat und welchen Zustand ein weit entferntes hat. Erst wenn ich meins genau betrachte und es nimmt einen Zustand ein, erst dann und in dem Moment wird auch das weit entfernte einen Zustand einnehmen. Das ist zwar nicht der gleiche, sondern das ist so ein Gegenteil davon. Die stehen also normal senkrecht aufeinander, Magnetfelder zum Beispiel oder sowas. Aber es ist ja nur so, als Empfänger sitze ich hier und sehe irgendwie einen von mir aus Propeller laufen. Und wenn ich den anhalte, dann kann der senkrecht oder waagerecht stehen. Und der Sender hat genau das Gleiche. Jetzt hält der Sender seinen Propeller an und er steht waagerecht. In dem Moment steht meiner senkrecht. Jetzt weiß ich, er steht senkrecht, aber ich weiß ja nicht, welche Information ist das. Ist das ja oder nein? Null oder eins? Ich weiß ja nicht, wie das vorher gewesen ist. Das heißt, ich kann dadurch, dass ich ein Ergebnis sehe, nicht sagen, was hat sich jetzt geändert. Und nur wenn sich etwas ändert, kann ich ja Informationen übertragen. Hier hat sich aber nichts geändert, sondern hier ist es nur statisch geworden. Es ist schwer nachvollziehbar, ich weiß es. Es ist schwer erkennbar. Aber nochmal, ich fange es mal nochmal ein bisschen allgemeiner an. Die normale Quantentheorie sagt, dass Teilchen keinen eindeutigen Zustand besitzen, sondern man kann ihnen lediglich eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, dass sie sich in dem einen oder in dem anderen Zustand befindet. Wenn jetzt diese Messung stattfindet, dann wird plötzlich dieses eine Teilchen einen der möglichen Wahrscheinlichkeitszustände annehmen. Und wenn zwei miteinander verschränkt sind, also miteinander wechselwirken, dann wird das andere im gleichen Moment, egal wie weit es von dem Teilchen, welches ich bei mir habe, entfernt ist, einen anderen Zustand, niemals den gleichen, den mein Teilchen hat, einnehmen. Also denken Sie wieder an den Propeller, der senkrecht und waagerecht steht. Wenn meiner waagerecht steht, steht der andere senkrecht. Wenn meiner senkrecht steht, steht der andere waagerecht. Das beschreibt oder soll als Beispiel dienen für diese Polarisation zweier verschränkten Photonen zum Beispiel, die senkrecht zueinander steht. Dann muss der eine vertikal und das andere, das zweite Photon, dann eben horizontal polarisiert sein. So, und diese Wahrscheinlichkeiten, gut, die kann man messen. Aber wir können, da wir nicht wissen, was war vorher, nehmen wir es auf den Computer. Wir betrachten ein einziges Bit. Das Bit hat keinen festen Zustand. Das hat alle Zustände gleichzeitig. Und jetzt halte ich mein Bit durch Messen an und mein Zustand ist 1 von dem Bit. Das andere Bit, was weit entfernt ist, 0 sein. Nur, das ist keine Aussage an sich, weil nur wenn ich weiß, was vorher gewesen ist, kann ich ja sagen, hat sich das geändert oder hat es sich nicht geändert. Nur dann übertrage ich eine Information. Dadurch, dass ich plötzlich sehe, da ist eine Information, sagt mir das erstmal gar nichts. Und das ist im Moment noch das Dilemma. Einstein hat damals irgendwann 1930 oder sowas von spukhafter Fernwirkung gesprochen, die er dann erstmal verteufelt hat, dann gesagt hat, da ist doch was, dann hat er von seiner eigenen Eselei gesprochen. Er hat damals erkannt, dass die Vollständigkeit der Quantenmechanik, so wie er sie beschrieben hat, nicht so vollständig ist, wie er es ganz gern hätte. Es gibt unglaublich viele Überlegungen dazu, es gibt unheimlich viele Forschungen dazu, man hat viele Experimente gemacht. Definitiv ist eins klar, wir können eine Information mit Quanten nicht übertragen, wegen der Sache, dass es unbestimmt ist, wie der Zustand war, bevor er manifestiert wurde. Die eine Geschichte. Die andere, es ist nachgewiesen, dass zwischen diesen verschränkten Teilen, die Teilen, Quanten, die plötzlich sichtbar werden, der Zustand wird plötzlich sichtbar, dass da keine Zeit vergeht, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. So, die Idee, jetzt damit auf irgendeine Art und Weise irgendwann mal eine Zeit unabhängig, zeitlose, zeitfreie Kommunikation zu entwickeln, die ist natürlich Wahnsinn. Daran arbeitet im Grunde die ganze Welt. Aber noch können wir überhaupt nicht sagen, wie das zusammenhängt. Noch können wir überhaupt nicht sagen, dass wir damit tatsächlich etwas erreichen, machen können. Doch, ein bisschen was können wir schon machen. Und zwar, Kryptographie ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Informationen, die wichtig sind, werden verschlüsselt übertragen. Wir haben heute Schlüssel, die sind recht gut. Die basieren auf mathematischen Regeln, die man natürlich knacken könnte, wenn man sehr, sehr viel Zeit hätte mit unseren heutigen Computern. Würden wir irgendwann Computer haben, die viel schneller arbeiten könnten, weil sie vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten, wie zum Beispiel die theoretischen Modelle der Quantencomputer, dann würden unsere heutigen Verfahren alle sofort geknackt werden können. Und deswegen sind viele, vor allen Dingen Staaten und Militärs, daran interessiert, eine Quantenkryptographie zu entwickeln. Diese Quantenkryptographie, die man weltweit aktiv unterstützt und betreibt, auch die Bundesrepublik Deutschland und die EU hat dafür Forschungsgelder zur Verfügung gestellt, die ist nachgewiesen und es geht. Wir haben mittlerweile schon eine quantenkryptografische Kommunikation zu Satelliten durchführen können. Das heißt, hier wird das, was Information ist, in einem Verfahren verschlüsselt, wo der Schlüssel jedes Mal neu ausgehandelt werden muss. Und wenn diese Information übertragen wird und während der Übertragung abgehört würde, denken Sie an den Zustand, der nicht definiert ist, dann würde ein definierter Zustand eintreten und dann würde der Empfänger sofort erkennen, aha, da wurde etwas abgehört und kann mit entsprechenden Maßnahmen sofort dagegen vorgehen und einen Schlüsseltausch veranlassen. Also Quantenkryptographie ist eine Sache, die machbar ist. Quantenkommunikation ist im Moment noch nicht denkbar, aber hoffen tun viele, dass wir sie bald haben. So habe ich am Anfang schon etwas gesagt über Datensicherheit, Ausspähen, scheinbarer Schutz, scheinbares Ausspähen, scheinbare Spionage. In Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Da haben wir jetzt ein Urteil. Das Kammergericht Berlin hat Apple verurteilt, weil viele der zentralen Datenschutzklauseln nicht unseren Datenschutzrichtlinien entsprechen. Und Apple darf sie nicht mehr benutzen. Gut, die gehen jetzt erstmal dagegen vor. Das ist ja üblich, so dass man solche Urteile nicht annimmt. Und zwar, Apple schreibt unter anderem, wenn Sie mit Apple oder einem mit Apple verbundenen Unternehmen in Kontakt treten, können Sie jederzeit dazu aufgefordert werden, personenbezogene Daten abzugeben. Apple und seine verbundenen Unternehmen können diese personenbezogenen Daten untereinander austauschen und sie nach Maßgabe dieser Datenschutzrichtlinie nutzen. Sie können solche Daten auch mit anderen Informationen verbinden, um unsere Produkte, Dienstleistungen, Inhalte und Werbung anzubieten und zu verbessern. Genau darum geht es. Das ist Apple erstmal in dem Urteil untersagt worden, das unter anderem auch gegen die DSGVO verstößt, gegen die neue Datenschutzgrundverordnung. Also, wenn Sie das, was ich vorgelesen habe, verstanden haben, dann hören Sie sich das nochmal an. Dann war es beim ersten Mal ein Fehler. Es ist nämlich schon so ein bisschen verschwurfelt, damit keiner so wirklich dahinter kommt, was passiert. Apple behält sich also alles vor, was es tun kann. Nicht nur Apple. Und eine zweite Geschichte, die widerrufbar geworden ist, obwohl Google, muss man neidlos anerkennen, sicherlich viel dafür tut, dass seine Anwender geschützt werden gegen Ausspähen. Nur Google selbst späht natürlich aus, denn die leben ja davon, dass sie personifizierte Werbung an seine Anwender bringen. Und zwar ist herausgekommen, dass in einer Datenbank 24.000 Android-Apps Werbe-IDs für Smartphones abfragen. Werbe-ID, also jeder Android-Endgerät hat eine solche Werbe-ID, die kann man löschen, die kann man eine neue sich verpassen lassen und so weiter. Aber einer Studie zufolge sind rund 70% weitere Identifizierungsmerkmale von Smartphones abgegriffen worden. Davon, von diesen weiteren Abfragen, sind etwa 18.000 unterschiedliche Apps betroffen. Diese Werbe-ID, die es ja eigentlich möglich machen soll, dass Smartphone-Benutzer personalisierte Werbung erhalten, ohne gleichzeitig an die Gerätedaten wie Seriennummer, MAC-Adresse, E-Mail und so weiter herankommen zu müssen, ja, die wird eigentlich gar nicht gebraucht, nicht unbedingt, weil viele weitere Daten einfach unerlaubt benutzt werden, um den Anwender, der im Netz ist, der mit Android im Netz ist, erkennbar zu machen. So, und die populären Geschichten da, diese populären Applikationen, da gibt es ja Sachen, die sind mehr als 1 Milliarde Mal installiert worden, denn das sind ja letztendlich Bausteine, da lassen sich diese Applikationen zusammenklicken und da sind dann diese Abfragen zu Werbe-ID und Geräte-ID und MAC-Adresse und E-Mail und SSID und so weiter mit drin, mit abgefragt worden, sodass also jeder eindeutig wiedererkannt werden kann. Jedes Gerät mit seiner entsprechenden Android-Version und eventuell auch mit der SEM, die er in seinem Gerät drin hat. Also auch hier, Datenschutz gibt es nicht. Sowas wird einfach irgendwie mal bekannt werden. Es kommt irgendwann mal hoch und jeder macht das, was er will. Wenn wir keine Datenschützer hätten, wenn wir nicht so viele auch private Benutzer hätten, die doch diese Dinge da mehr oder weniger überprüfen, überwachen, wäre es noch viel, viel schlimmer. Richtig ist und wichtig ist, dass die EU kontinuierlich einen Kampf aufgenommen hat, dass viele Datenschützer, Datenschutzbeauftragte in diesem Kampf für den Benutzer eintreten. Nur die Forschung und das Erkennen, das geschieht meist von Instituten, von weniger von Behörden, die haben die Kapazität nicht, aber dann von privaten oder halb privaten Instituten und Vereinigungen, die diese Sachen öffentlich machen, wo dann die offiziellen Stellen tätig werden können. Noch eine Geschichte, wenn Sie schlaue Glühlampen haben, also keine der glühenden Birnen, wie man sie früher hatte, sondern irgendwelche LAN-Äumels, die man fernsteuern kann mit irgendwelchen Haussteuersystemen oder mit Google oder mit Android oder mit Amazon-Geräten. Da sollte man, wenn sie defekt sind, die nicht einfach wegwerfen, nicht nur, weil sie in den Sondermüll gehören, sondern weil diese sogenannten IoT, Internet of Things Artikel, Daten gespeichert haben, die auch, wenn das Leuchtmittel selbst kaputt ist, immer noch auslesbar sind. Die haben Schnittstellen, ein gewiefter Hacker geht da ran und kann diese Prozessoren, die da drauf sind, doch nochmal befragen und gucken, was hat der gespeichert. Und wenn es nur die WLAN-Kennung ist, die diese Dinger ja kennen müssen. Aber oft sind es auch noch viel, viel mehr Informationen, die sich im Laufe der Zeit gesammelt haben. Und tja, dann geht man eben in den Müll oder in den Sondermüll, holt sich diese Sachen und bekommt Zugänge zu Netzwerken allein dadurch, dass man defekte Leuchtmittel ausliest. Ja, wer defekte Leuchtmittel ausliest, ist keine besonders große Leuchte, möchte ich mal hier so anmerken. Ich schließe mich dieser nicht besonders großen Leuchten an und möchte sagen, ich bin mal wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, dass diese Sache mit der ganzen Quantengeschichte einigermaßen verständlich ist. Es gibt keine überlichtschnelle Kommunikation, das sollte dabei herauskommen. Und es gibt aber unser Spendenkonto bei der COMDirect. Ich bitte alle die, die es noch nicht gemacht haben, die einen Dauerauftrag haben für CC2 um uns zu unterstützen, einfach um wirklich weiterhin unabhängig sein zu können. Die sollten auch bitte auf der Homepage cc2.tv nachschauen. Da ist die neue Kontoverbindung. Bitte ändern. Wer per PayPal spendet, vielleicht dazu schreiben für Freunde und Familie, dann kommt ein bisschen mehr bei mir an, ohne dass ihr mehr dafür zahlen müsst. Und im Shop, da sollte man auch mal wieder hineinschauen. Es gibt neue Sachen. Bitty hat neue Hemdchen, farbenfroher und für Ostern und für sonst was. Auch Bitty hat eine Gelbweste, wurde schon freundlichst bemerkt. Und es gibt auch wieder Ostersets im Shop. Haut einfach mal hinein. Es gibt also wieder neue Sachen. Thomas Ritter hat Sachen eingestellt. Und alles hilft, dass CC2 und CC2TV weiter bestehen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tue den Daumen nach oben. Sage weiterhin eine wunderschöne Woche. Wir werden diese Woche einen fliegen lassen, einen Kopter fliegen lassen. Ich habe mir einen beschafft. Und ich will mal auf die neue Technologie eingehen. Ja, das ist noch nicht die Sendung für kommenden Montag, sondern die für den kommenden Montag, wo das dann online gestellt wird. Aber ich muss das Wetter ausnutzen, denn wer will denn bei Regenwetter auf der Wiese sitzen und Kopter fliegen lassen? Ich nicht. Nur mal so in die Zukunft geschaut. Also nicht für die Kopterpiloten, die kennen das ja alle. Aber was technologisch heute möglich ist mit solchen kleinen Flugmaschinen, wie weit die entwickelt worden sind, das möchte ich dann am Montag in 2 Wochen zum Besten geben. Deswegen werden wir diese Woche das Sommerwetter nutzen, uns ins Freie begeben und da schöne Spielchen machen. Bis dahin, bis kommenden Montag, bis zur nächsten TV-Sendung, die auch schon außerhalb des Studios aufgenommen wurde, tue ich den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten. Und wer noch keinen hat, für den auch ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.